Hallo und herzlich willkommen zum Gottesdienst der Gemeinde mit Profil. Wir wünschen dir eine gute Zeit mit der nachfolgenden Predigt und Gottes Segen.
Das ist für uns immer so abstrakt, ja, im Reich Gottes. Vor allem, weil wir nicht wissen, wie meint er das? Jetzt müssen wir uns aber mal gucken, Reiche damals, politische Reiche, wurden immer als Reich bezeichnet, nicht als Land. Wenn wir das in unserer Land, in unserem Kontext machen müssen, müssten wir Land sagen. Ja? Politisches festgelegte Land, wo eine Struktur und ein politische Gesetze herrschen. Und Jesus sagt, so wie es damals in diesem Land mit seinen Gesetzen war, so ist es in dem Land Gottes. In dem, wer herrscht? Wo Gott herrscht. So ist es dort. Und das sind die Gesetze, die in diesem Land gelten. Aber was bedeutet das für uns? Gott sagt zum Beispiel, er sagt dem Nikodemus, wenn du in das Reich Gottes kommen möchtest, musst du von Neuem geboren werden. Das heißt, du wirst in dieses Land hineingeboren. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wenn man in Amerika geboren ist, ist es egal, von welchem Land du kommst und was die Eltern für einen Reisepass hatten, du bist in dem Moment Amerikaner, wo du dort geboren bist, wenn du die Grenze übertreten hast. Deswegen sind so viele Mexikaner, die ganzen schwangeren Leute über die Grenze schicken und versuchen, dass jemand direkt dort geboren ist, dann hat das Kind automatisch sofort die amerikanische Staatsbürgerschaft. Und so ist es auch in diesem Land. Wenn du hineingeboren wirst, bist du Staatsbürger dieses Landes, und das ist das Land, wo Gott herrscht und wo dann aber auch seine Gesetze gelten. Und übrigens ist dieses Reich, dieses Land nicht demokratisch. Nur mal so zur Info. Also Gottes Reich ist kein demokratisches Reich, sondern da herrscht ein König. Eine einzelne Person, eine Gottheit, die sagt, so sind die Gesetze und so bestimme ich sie. Und so ist es nun mal. Und in diesem Reich gibt es Verhaltensgesetze, die uns helfen, miteinander zu leben. Miteinander zu leben, in Frieden miteinander. So wie in Deutschland, übrigens unser deutsches Grundgesetz, das meiste ist auf die Bibel, ist eigentlich auf den Grundfesten der Bibel festgelegt. Das hilft, dass wir miteinander in Frieden leben können. Und wenn jemand nicht diesen Gesetzen folgt, dann passiert was. Und zwar die Konsequenz meines Verhaltens. Ich werde bestraft, weil ich ein Gesetz übertreten habe. Und genauso ist es bei Gott. Wenn er sagt, das sind die Gesetze, die wir halten sollen in seinem Reich, und wenn wir sie übertreten, gibt es eine Konsequenz. Und auch da ist Gott absolut gerecht. Und er hasst es eigentlich, wenn wir diese Gesetze übertreten, nicht weil er uns hasst, sondern weil er die Konsequenz hasst, die er ausüben muss an dir. Er mag es nicht, dich bestrafen zu müssen, wenn du diesem Gesetz nicht folgst. Aber es ist trotzdem die Konsequenz meines Handelns, die dazu folgt, dass ich bestraft werde. Konsequenz meines Handelns. Und so ist es in diesem Reich Gottes. Und jeder, der sich als Christ bezeichnet, ist Teil dieses Reiches Gottes und untersteht diesen Gesetzen, die Gott aufrecht hält in seinem Reich. Und das sind Gesetze, die geistliche Dimensionen haben, weil er weiß, dass geistliche Gesetze uns, auch an uns, passieren werden, wenn wir uns nicht daran halten. Und wenn er also vom Reich Gottes spricht, dann spricht er von einem Reich wie in einem Land mit Gesetzen. Und diese Regeln und Gesetze sind dazu da, dass wir miteinander leben können. Der Text verwendet eigentlich im Originaltext Knecht. Aber Knecht ist nicht mehr verständlich in unserem Umgang. Knecht ist für uns jemand, der unterwürfig keine Rechte hat oder sonst was. Aber eigentlich bedeutet im Knecht im damaligen Zeitraum Verwalter. Jemand, der eine Position hat in einem Verwaltungsgut oder in einem Königreich. Das heißt, wenn jemand sagt Knecht, dann ist das auch teilweise ein Beamter, der in einer bestimmten Position hat. Deswegen nehme ich da lieber das Wort Verwalter mit Verantwortung. Das heißt, was hier passiert ist, Jesus erzählt diese Geschichte von einem Menschen, von einem Verwalter, der in seinem Reich ist, der in seinem Königsreich ist, also ein Beamter, der sich so viel Schuld auferlegt hat, dass es umgerechnet ca. 12 Milliarden Euro waren. Und umgerechnet von dem, was man normalerweise verdient in diesem Kontext, hätten das 400.000 Jahresgehälter bedeutet. Also eigentlich eine Schuld, die im Natürlichen her du gar nicht als Mensch wirklich möglich ist, auf dich zu laden. Das heißt, es hat eine geistliche Dimension. Es bedeutet also eine Schuld, die wir dem Gott gegenüber sind, die wir persönlich nie bezahlen können. Doch wirft dieser Knecht sich vor Gott und sagt, ich werde alles versuchen, und erniedrigt sich vor diesem König und sagt, alles. Und der König hat Erbarmen, so wie er uns gegenüber Erbarmen hat, und sagt, ich erlasse dir alles. Ich vergebe dir alles. Und dieser Verwalter geht raus, sieht seinen Mitverwalter, der auch Teil dieses Reiches ist, dieses Königshauses ist. Und in dem Moment, wo er ihn sieht, springt er auf ihn los, würgt ihn und fordert dieses Geld zurück, was ungefähr 9.600 Euro entspricht. Und was umrechnungsmäßig ungefähr einem halben Jahreslohn entspricht. Also eine Summe, die nicht klein ist, die aber bezahlbar ist. Die aber bezahlbar ist. Also eine Möglichkeit, sie zu bezahlen. Und auch er fällt nieder und sagt, ich mache alles und tue alles, um dir das zurückzuzahlen. Und trotzdem nimmt der Verwalter diesen Mitverwalter und schmeißt ihn ins Gefängnis. Und die Mitkollegen hören das, kommen herzu, erzählen es dem König. Und der König zitiert diesen Verwalter und sagt, wieso konntest du deinem Kollegen, deinem Mitverwalter nicht vergeben, nicht großzügig sein, nicht barmherzig sein, wenn ich dir doch 12 Milliarden erlassen habe. Und jetzt geschieht auch wieder etwas, was im Natürlichen nicht möglich ist. Eine Schuld, die erlassen war, wird wieder zurückgenommen. In einem normalen Land, wenn was erlassen ist, ist es erlassen. Man kann es nicht wieder zurücknehmen. Aber es scheint hier also eine geistliche Dimension zu sein, dass eine Schuld doch wieder zurückgeholt werden kann von Gott und ihm wieder auferlegt wird und gesagt wird, wegen deiner Unvergebenheit gehst du jetzt ins Gefängnis und überverantwortet ihn den Peinigern. Was bedeutet das hier? Die andere Sache, die mir aufgefallen ist, dass Petrus hier das Wort Bruder verwendet. Nicht Mitbürger, sondern Bruder. Und wie nennen wir uns eigentlich in der Gemeinde? Brüder und Schwestern. Das heißt, er spricht also von jemandem, der geistlich mit ihm unterwegs ist. Vermutlich einer seiner Mitjünger. Frag mich, wer das wohl gewesen ist. Ja, es muss wohl irgendwo ein Disput gegeben haben und Petrus wollte das Recht einholen von Jesus zu sagen, jetzt habe ich genug vergeben. Jetzt reicht's. Jesus sagt ihm nein. Wisst ihr, was ich festgestellt habe, ist, desto näher uns ein Mensch ist, desto näher es uns auch im Geistlichen ist, desto stärker und tiefer fühlen wir uns oft verletzt. Und desto schwieriger ist es manchmal, auch zu vergeben. Da liegt, glaube ich, oft eine Erwartungshaltung innerhalb Christen und uns, dass wir denken, die anderen müssten doch heilig sein und wissen, wie man sich als Christ verhält. Das heißt, unser Anspruch wird immer höher. Und weil der Mitbruder, Mitschwester diesem Anspruch nicht genügt, fühlen wir uns verletzt. Sorry, wenn ich mal ganz knallhart bin. Es gibt keinen Ort, wo ich Menschen gefunden habe, die schneller verletzt sind als in der Gemeinde. Unter Kollegen auf der Arbeitsstelle, was haben wir uns teilweise Sachen an den Kopf geschmissen? Wir drehen uns rum und trinken ein Bierchen danach. Das gleiche Wort in der Gemeinde, wir sprechen 6 Monate nicht mehr miteinander. Ich weiß nicht, was das ist. Aber in jeder Gemeinde, wo ich gehe, stelle ich dieses Phänomen fest und ich spreche auch von mir selber. Weil ich habe diesen Anspruch auch an meine Leute. Und ich fühle mich dementsprechend auch schneller verletzt. Und wisst ihr was? Das Interessante ist, dass das damals David schon sagte. Wäre es mein Feind, der mich verhöhnt, dann könnte ich es noch ertragen. Würde mein erbitterter Gegner sich über mich erheben, so wüchte ich ihm aus dem Weg zu gehen. Aber du bist es, mein Vertrauter, mein bester und engster Freund. Wie schön war es damals, als noch tiefe Freundschaft uns verband. Einmütig gingen wir in Gottes Haus, gemeinsam mit den anderen Pilgern. Es ist also ein Phänomen, das vor allem unter uns Brüdern und Schwestern geschieht, was richtig wehtut, wenn jemand an uns schuldig wird. Wir sind in diesem Reich Gottes miteinander unterwegs als Christen. Wir sind Mitbürger, nicht nur Mitbürger, wir sind Brüdern und Schwestern in diesem Land. Und wir müssen uns darüber Gedanken machen, was könnten wir anders machen? Die Bitte des Königs ist es, übt Barmherzigkeit aus. Auch wenn jemand eine große Schuld trägt, so wie der Mitverwalter von 9.600 Euro ungefähr, verlangt Gott in diesem Land, barmherzig zu sein. Wir sollen also nicht uns so verhalten wie der, wie was, wie hat Gott das gesagt? Wie der unbarmherzige Verwalter, sondern wir sollen barmherzig sein. Wir sollen also, was bedeutet barmherzig sein? Wir sollen das Recht nicht einfordern, das uns eigentlich zusteht. Es ist ja nicht so, dass es uns nicht zusteht. Konsequenterweise steht uns ja dieses Geld zu in diesem Fall. Und trotzdem sagt Gott, fordert es nicht ein, sondern seid barmherzig. Barmherzig bedeutet auch, großzügig zu sein. Großzügig zu sein, großzügig bedeutet auch, zu verschenken. Weil was hat Gott denn gemacht bei dem anderen Verwalter? Er hat geschenkt, was er eigentlich gehörte. Er hat verschenkt. Aber was passiert eigentlich, wenn wir verletzt sind? Ich beobachte das immer wieder mal. Was ist so die erste Reaktion, wenn wir uns verletzt fühlen? Die erste Reaktion ist oft, wir verfallen in eine Opferrolle. Und Opfer zu sein, das tut manchmal gut. Warum? Ich bekomme Aufmerksamkeit. Ich bekomme Aufmerksamkeit und ich lasse die anderen wissen, dass ich ein Opfer bin. Und dann kommt, ach du Armer, dir wurde wirklich übel mitgespielt. Und weil wir ständig versuchen, Aufmerksamkeit zu bekommen, halten wir die Erinnerung der Verletzung ständig wach. Das heißt, wir erinnern immer wieder daran, wie schlimm es war und wie doof es war und wie verletzend das war und wie ungerecht das war und packen uns in die Opferrolle und mit der Konsequenz eigentlich, mit dem Ziel, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich habe das manchmal in Seelsorge, kriege ich das mit? Man kommt nicht über den Punkt hinaus. Man muss immer wieder aufzählen, was passiert ist. Das Zweite ist, ich versuche ständig, den Täter zu erniedrigen, indem ich meinen Mitmenschen erzähle, was der Täter doch für eine schlimme Person ist. Und was für Schlimmes er mir doch angetan hat. Und mache somit den Täter schlecht. Und versuche ihn dann mit meinen Worten zu bestrafen und zu erniedrigen, damit sich mein Wert erhöht. Also ich versuche den anderen zu erniedrigen, damit sich mein Wert erhöht. Oder das Dritte, was passiert ist, ich schütze mich vor erneuter Verletzung. Das ist eine normale Reaktion, die kommt. Na, wenn man sich verbrennt hat, versucht man natürlich nicht wieder die Herdplatte anzufassen. Und doch kommt man oft nicht mehr raus aus dem. Und man lässt den anderen deutlich spüren, was er gemacht hat. Indem man sich komplett zurückzieht. Und man versucht natürlich nicht, man hat Angst davor, den Täter nochmals einzuladen, dass es nochmal passiert, aber dadurch zieht man sich zurück. Und wenn man sich zurückzieht und Mauern aufbaut, entsteht Bitterkeit hinter diesen Mauern. Und man wird einsam. Und diese Bitterkeit hat irgendwann Konsequenz. Ein Freund, den du beleidigt hast, ist schwerer zurückzugewinnen als eine bewachte Festung. Und wenn man sich entzweit, ist jede Tür verschlossen. Was einmal ausgesprochen ist, fällt auf dich zurück, sei es nun gut oder schlecht. Das heißt, man ist in dieser Position und will nicht vergeben und will nicht loslassen. Und die Konsequenz, die jetzt Jesus redet, die ist echt heftig. Ich möchte euch ein bisschen hier die Furcht Gottes mit reinnehmen. Sorry, die Predigt wird ein bisschen länger sein heute. Aber sie ist mir so wichtig, weil ich merke, dass viele von uns Christen, nicht vorwärts kommen, weil Unvergebenheit in unserem Leben ist. Und es hat eine geistliche Dimension, die hiermit beschrieben ist. Jesus sagt hier, der Unbarmherzige wird den Folterknechten und den Peinigern übergeben. Und die Schuld, die ich ihm eigentlich erlassen hatte, kommt wieder auf ihn. Was könnte das bedeuten? Ich versuche immer, die Bibel mit der Bibel auszulegen. In Epheser 4, 26, 27 steht, zürnt ihr, so sündigt nicht. Also wenn ihr euch über jemand anderen aufregt, wenn ihr über jemanden wirklich Emotionen dabei sind. Und lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen und der Vers geht weiter. Und gebt dem Teufel keinen Raum. Das heißt, die Konsequenz eines Zorns, den ich mit reinnehme in mein Herz über die Nacht und mich drin suhle, hat die Konsequenz dessen, dass ich dem Teufel Raum gebe. Da ist also ein Umkehrschluss erlaubt. Und ich lege diese Stelle aus mit den Folterknechten, dass die Gesetze der unsichtbaren Welt es dem Teufel erlauben, bei Unbarmherzigkeit uns zu plagen. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Unbarmherzigkeit, Bitterkeit, Wut, Lästerung, Erniedrigung, Das zieht dämonische Aktivitäten an. Sie fühlen sich wohl in deiner Umgebung. Sie fühlen sich darin wohl. Die Konsequenz ist dann ein destruktives Leben. Weil der Teufel immer da ist, zu zerstören, zu rauben und zu morden. Das ist sein Ziel. In Epheser 4, 32 steht, redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Also die andere Position ist, dass der Geist Gottes sich zurückzieht. Also einmal zieht es dämonische Aktivitäten an und in der anderen Konsequenz, der Geist Gottes wird aus deinem Leben sich entfernen. Das heißt, Sünde und Unvergebenheit zieht dämonische Aktivitäten an. Was bedeutet das? Was ist die Konsequenz von Unvergebenheit? Es bedeutet eigentlich, dass ich einen anderen in mein persönliches Gefängnis packe und ihn an mich binde. Ich binde die andere Person, der ich nicht vergeben will, und packe ihn in ein Gefängnis. Das Interessante ist, der andere erlebt oft diese Bindung gar nicht. Und du forderst die Schuld an ein, die er an dir getan hat. Das Problem ist, dass es dann ein Zyklus ist von Motivunterstellung des anderen. Wisst ihr, dass ihr nie wisst, was der andere in seinem Herzen über dich glaubt? Das könnt ihr nicht wissen. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass wir alle anderen Menschen Motive unterstellen. Das hat er nur getan, weil. Das hat er getan, weil er so. Das hat er getan, weil er. Der Einzige, der in unser Herz reinblicken kann, ist Gott. In dem Moment, wo ich einem Menschen ein Motiv unterstelle, belüge ich mich selber. Weil ich nicht weiß, wissen kann, was er in seinem Herzen denkt und fühlt. Es ist unmöglich. Deswegen sagt Jesus oft, urteilt nicht. Wir urteilen anhand von unterstellten Motiven. Von unterstellten Motiven. Ich gebe euch ein ganz kulturelles Beispiel mal. Ich bin in einer Gruppe und wir haben vor allem Iraner und Iraker bei uns. Die Männer kommen rein, die Frauen und Männer sitzen dort. Sie gehen an den Frauen vorbei, gucken sie nicht an, geben jedem Mann die Hand und gehen wieder vorbei. Was denkst du als Deutscher? Ruhig laut sagen. Typisch Kultur, was? Hä? Was? Respektlos. Ich unterstelle also das Motiv der Respektlosigkeit. So, ich habe in dieser Gruppe gefragt, ihr Frauen, habt ihr euch respektlos behandelt gefühlt? Und die Frauen sagen, nein, das war der höchste Respekt, den wir haben können. Uns nicht anzufassen und uns nicht ins Gesicht zu schauen. So, Vorsicht vor Verurteilung aus deiner Brille und deiner Sicht. Du weißt nicht, was der andere wirklich im Herzen hat. Umkehrschluss ist, das heißt, wenn wir Deutschen diesen Frauen schnell mal die Hand geben und schön ins Auge gucken, fühlen die sich unrespektlos behandelt. Ja, also das ist etwas, was ich immer wieder festgestellt habe, ist eines der Gründe von Unvergebenheit, ein unterstelltes Motiv. Bitterkeit, Groll und all das führt dazu, dass wir dann Rachegefühle in uns produzieren. Rache bedeutet, ich möchte, dass dem und das passiert. Ich möchte, dass dies und jenes passiert dem anderen. Und wir wünschen ihm was Schlechtes. Und ich kenne das aus meinem Leben. Oh, was habe ich manchmal für Rachegefühle gehabt, dem anderen zu tun. Aber was bewirkt das in unserem Leben? Weil es hat eine Konsequenz in unserem Leben. Es belastet emotional. Unvergebenheit bringt zu intensiven negativen Emotionen in uns. Wut, Hass, Groll und Bitterkeit. Und diese Emotionen belasten unser Leben. Als Konsequenz ist es ein psychologischer Stress. Das Festhalten von Verletzungen und Groll kann zu langfristigen psychologischen Stress führen. Das haben jetzt Psychologen festgestellt, sagt die Bibel schon seit über 2500 Jahren. Ja, und jetzt stellen das die Leute endlich fest. Was führt dazu? Leute, das führt zu Depressionen, Angstzuständen und psychischen Belastungen. Das Dritte ist physische Gesundheit. Es gibt sogar Studien, die darauf hinweisen, dass langfristige Unvergebenheit mit schlechter physischer Gesundheit verbunden ist. Und der Stress, das Groll verursacht, dass das Immunsystem geschwächt wird und das Risiko verschiedene Gesundheitsprobleme fördert. Ihr seht, Gott macht diese Gesetze nicht, weil er uns hasst, sondern weil er weiß, was für Konsequenzen es hat in unserem Leben. Er möchte Freiheit, er möchte Liebe, er möchte, dass wir Leben aus der Fülle und nicht Destruktion in unserem Leben hineinlassen. Es führt zur Belastung von Beziehungen. Unvergebenheit führt natürlich zu Spannungen und Konflikten. Ja, man spürt das ja schon, wenn man in ein Zimmer geht und einer da ist, der Groll gegen einen hat. Die anderen spüren es besser, ich manchmal nicht. Bin da nicht so emotional gewired. Aber wenn man das spürt, öffnet das Gespräche? Öffnet das irgendwas zu einem Beziehungsaufbau? Natürlich nicht. Man spürt ja diese Haltung. Das andere ist eine Selbstgeißelung. Wir neigen dazu, uns selber zu bestrafen. Und wir pflegen diese negativen Gedanken. Und das führt zur Destruktion unseres Selbstwertgefühls. Und das führt dazu, dass unser persönlicher Wachstum behindert wird. Lebensqualität geht verloren. Es kommt keine Freude mehr in unserem Leben. Es ist keine Entfaltung des Potenzials da. Wir haben keinen inneren Frieden mehr. Es kommen Zyklus von Rache und Gegenreaktion und das hat dann der Wunsch nach Vergeltung in uns. Und dann zieht sich der Geist Gottes zurück und die dämonischen Aktivitäten ziehen in unser Leben ein. Die heftigen Auswirkungen der Unvergebenheit sind ganz klar ausgesprochen unter den Gesetzen Gottes. In Markus 11 steht, aber wenn ihr ihn um etwas bitten wollt, sollt ihr vorher den Menschen vergeben, den ihr etwas vorzuwerfen habt. Dann wird euch auch der Vater im Himmel eure Schuld vergeben. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Wir lesen echt gerne den ersten Satz, ne? Was heißt das? Wenn wir nicht vergeben, und die Geschichte, die erlaubt keine andere Konsequenz, wenn wir nicht vergeben, das heißt, wenn wir nicht die Schuld erlassen, sagt Gott, wird er uns nicht die Schuld erlassen. Hat das die Konsequenz, dass wir unsere Ewigkeit verwirken? Müssen wir mal drüber nachdenken. Gott, also ich lese nichts anderes raus. Wisst ihr, als Christ haben wir kein Recht auf Unvergebenheit. Wir haben als Christ kein Recht auf Unvergebenheit. Du hast kein Recht auf Hass. Du hast kein Recht auf Bitterkeit. Gott sagt, dieses Recht ist in meinem Reich nicht vorhanden. Und wenn du das versuchst einzufordern, gibt es eine Konsequenz des Gesetzes der unsichtbaren Welt. So, wie sollen wir uns verhalten? Wie kommen wir da raus aus diesem Ganzen? Es bedeutet eine Unterordnung unter den Geboten Gottes. In Epheser 4, 32, seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig. Das Wort, was Jesus dort genommen hat. Vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. In Matthäus 5, 44, 45, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen. Segnen heißt Gutes aussprechen über denjenigen, der Schlechtes über mich ausspricht. Das ist extrem schwierig, wenn jemand hinter meinem Rücken schlecht über mich spricht. Habt ihr dann mal versucht, über ihn gut zu sprechen? Das ist fast unmöglich. Weil wir möchten es ihm zurückzahlen, wie er es uns tut. Und doch sagt Jesus, selbst wenn Leute dich fluchen, das heißt, selbst wenn Leute Schlechtes dir wünschen, Schlechtes über dich aussprechen, Schlechtes hinter deinem Rücken reden, sagt Jesus, segne ihn. Segnen heißt Gutes wünschen, Gutes aussprechen, Gutes und Barmherzigkeit über ihn aussprechen. Bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit eure Söhne eures Vaters im Himmel seid, damit ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel seid. 5, 6, 12 und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gott weiß, dass in der Vergebung Kraft liegt. Gott weiß, dass in Vergebung eine ungeheure Kraft liegt, die nicht nur menschlich ist, sondern die eine geistliche Dimension hat. Es bedeutet, eine bewusste Entscheidung zu tun. Eine bewusste Entscheidung, die Emotionen loszulassen, dem Wunsch nach Vergeltung oder Strafe nicht nachzugeben. Aber es bedeutet nicht unbedingt, dass ich das Verhalten gutheiße. Okay? Aber dass ich ihn loslasse. Wie komme ich dahin? Die Schritte zur Vergebung ist es, Anerkennung des Schmerzes. Da ist was passiert. Und es ist völlig in Ordnung, das auch anzuerkennen. Vergebung beginnt mit der Anerkennung des Schmerzes und der Verletzung, die durch jemand anderen verursacht wurde. Dann Segen aussprechen über den Täter. Nimm diese Person ins Gebet mit rein und sprech Gutes über ihn aus. Und dein Herz wird sich verändern. Das Zweite ist beten für denjenigen, den es mich verletzt hat. Loslassen von Groll. Vergebung erfordert aktiv auf Groll, Wut und negative Emotionen zu verzichten. Manchmal hilft es, das auszusprechen. Jesus, ich spreche laut aus. Ich verzichte darauf, diese Schuld einzufordern. Ich verzichte darauf. Nicht nur für dich, sondern dass die dämonischen Aktivitäten es auch hören. Dass du dich davon lossagst. Verzicht auf Rache. Also Vergebung schlicht und Verzicht auf Wunsch nach Rache oder Vergeltung ein. Anstatt Rache und Vergeltung strebe ich mich an, es nicht zu verfolgen. Das heißt, ich fordere es nicht ein. Den anderen Menschen freigeben und loslassen, so dass er durch das Festhalten keinen Einfluss mehr auf mein Leben hat. Auf mein Leben hat. Und Erlauben von Heilung. Vergebung ermöglicht Raum für persönliche Heilung und Wachstum. Und es ermöglicht, die Kontrolle wieder über meine Emotionen zu gewinnen. Weil ich habe sie teilweise verloren in dieser Konsequenz. Und das stellt einen inneren Frieden wieder her. Und als sechstens ist es eine mögliche Wiederherstellung der Beziehung. eine mögliche Wiederherstellung. In manchen Fällen ist es so, dass Vergebung die Wiederherstellung wiederbringt, aber für eine Wiederherstellung braucht es zwei Leute und nicht nur eine Person. Aber die Bibel sagt, soweit es an mir ist, lebe ich mit dem anderen Menschen in Frieden, soweit es an mir ist. Der andere hat seine eigene Entscheidung zu treffen. Jemanden zu vergeben bedeutet somit, bewusst und aktiv auf negative Gefühle wie Groll, Wut und Ressentiments zu verzichten, die aufgrund eines erlittenen Unrechts oder einer Verletzung entstanden sind. Es beinhaltet eine bewusste Entscheidung, diese Emotionen loszulassen und dem Wunsch nach Vergeltung oder Strafe nicht nachzugeben und somit was? Die Schuld zu erlassen. Die Schuld zu erlassen. So wie der König es dem Knecht eingefordert hat. Gesagt, wieso konntest du dem die Schuld nicht erlassen? Vergeben ist der höchste, schwierigste Grad der Liebe. Vergeben ist der höchste und schwierigste Grad der Liebe. Und in ihm zeigt sich, dass wir Menschen größer sind als das, was uns verletzt hat. Wir stellen uns also über die Verletzung und nicht unter die Verletzung, sondern drüber. Und Vergebung ist der Akt. Vergebung ist der Akt, einen Gefangenen zu befreien und dann festzustellen, dass der Gefangene ich selber war. Das kommt gleich noch, ja. Vergebung ist der Akt, einen Gefangenen zu befreien und dann festzustellen, dass der Gefangene du selber warst. Und ein Tipp von mir ist es, praktiziert, nicht schnell verletzt zu sein. Ja? Ich kenne so manche Personen, da läufst du auf Eierschalen. Egal, was du sagst, dujenige, der das Ei bist, praktiziere, härter zu sein. Okay? Nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Was sagt, Paulus sagt in Apostelgeschichte 24, 16, darin übe ich mich, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben. Krass, oder? Das wusste der damals schon. Vor Gott und den Menschen. Vor Gott und den Menschen. Darin übe ich mich allzeit ein unverletztes Gewissen. Das ist eine Übung, nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu sein und nicht das Ei mit der leichten Schale zu sein. Okay? Sorry, es ist knallhart heute. Also, Vergebung ist nicht nur etwas, das wir für andere tun, es ist etwas, das wir uns selbst tun, um Frieden zu finden. Es ist also etwas, was wir uns selbst tun, um Frieden zu finden. Und was ist jetzt die Kraft der Vergebung? Die Kraft der Vergebung ist die Wiederherstellung von dir. Ist die Wiederherstellung von dir selber. Wie war die Geschichte? Er hat nicht vergeben und hat dann wieder die Konsequenz seiner Handlung, und zwar die Übergabe ins Gefängnis und an den Peinigern erlebt. Das heißt, wer hat die größere Strafe gehabt? Derjenige, der nicht vergeben hat. Das heißt, wir, die wir nicht vergeben. Das heißt, wenn wir vergeben, dann geschieht eine Wiederherstellung von uns. Gott hat es mir angeboten, ich stelle dich wieder her, trotz dieser großen Schuld, die du auf dich geladen hast. Aber in dem Moment, wo du unbarmherzig bist und unvergeben bist gegenüber deinem Bruder oder Schwester, geschieht genau das Gegenteil wieder. Eigene Vergebung erfahren, Heilung zu erfahren in deinem Leben. Das, was komplett zerstört ist, kann wieder aufgebaut werden. Selbst Barmherzigkeit zu empfangen, den Raum für den Teufel zu verschließen. und somit dem Heiligen Geist Raum zu geben. Das heißt, Vergebung bedeutet eigentlich, den Geist Gottes wieder einzuladen in dir, in dein Leben hinein. Freiheit von Gebundenheit, die ich durch dämonische Aktivitäten erlebt haben kann, durch Bitterkeit, durch Groll, durch Selbstzerstörung, die in deinem Leben kommt, und dann wieder Frieden zu erfahren. Frieden bedeutet ja nicht nur einfach, sich fröhlich zu fühlen, sondern Frieden bedeutet, keinen Krieg zu haben in dir. Keinen Krieg zu haben in dir. Frieden bedeutet, Frieden und Ruhe zu haben in dir selber. Vergebung ist der Schlüssel, der das Gefängnis der Vergangenheit öffnet und uns die Freiheit gibt, in die Zukunft zu gehen. Vergebung ist der Schlüssel, der das Gefängnis der Vergangenheit öffnet und uns die Freiheit gibt, in die Zukunft zu gehen. Ich habe einen Freund von mir, der sagt, egal in was für ein schwieriges Gespräch er geht, er vergibt schon, bevor er in das Gespräch geht. Weil dann eine ganz andere Haltung da ist gegenüber dem anderen. Und ich finde das ein super Konzept, weil das schon die Haltung und die Emotionen schon verändert. Ich möchte das in meinem Leben integrieren. Und ich wünsche euch, dass Vergebung, schnelles Vergeben, sofortiges Vergeben, Teil unseres Lebens ist. Egal, ob es ein Bruder oder Schwester war, egal, ob es jemand auf der Arbeit war, egal, ob es jemand war aus der Familie, wo es oft noch Werte tut, egal, was mir angetan worden ist, ich erlasse die Schuld. Ich erlasse die Schuld und gebe Gott den Raum, in mir zu arbeiten und aus mir eine Person zu machen nach seinem Bild, weil er uns alle Schuld vergeben hat, die viel größer ist, viel, 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 viel größer ist als die kleinen Schulden, die wir mit uns Mitmenschen haben. So emotional sie auch sind. Amen. Ich möchte euch die Möglichkeit geben, diese Dinge rauszusprechen. Und es gibt in dieser geistlichen Dimension auch einen Schlüssel. Der steht in Jakobus 5,17. Der heißt: Sprecht die Sünden gegeneinander aus, auf dass ich euch heil mache. Das heißt, ich mache das mit dem Aussprechen der Vergebung nicht allein in meinem Kämmerlein, sondern ich mache das mit jemandem zusammen. Und spreche es laut aus, dass es auch jeder hört, in der geistlichen, unsichtbaren Welt und in der jetzigen. Wichtig ist für diejenigen, die es hören, ihr behaltet es bitte für euch. Okay, weil sonst könnte es werden, oh, der war auf sauer auf dem und der war auf sauer auf dem und der hat dich so empfunden. Nein, behalte das für euch. Und ich bete manchmal zu Gott und sage mir, hilf mir zu vergessen für das, was die Leute gegen mir über aussprechen. Ja, so belasten wir uns nicht. Aber nehmt euch einen Bruder, eine Schwester und sprecht aus, wo Unvergebenheit ist. Lasst den anderen los aus deinem Herzen, aus dem Gefängnis, auf das wirklich Freiheit und Friede in deinem Leben einzieht und bleibt. Wie macht man das am besten? Zeitlich sind wir ganz gut, glaube ich, ne? Gerne. Ich würde vorschlagen, wir stehen auf. Vielleicht kann das Lobpreisteam was spielen. Und dann machen wir es doch so, wenn es okay ist für euch. Ihr sucht euch einfach einen Bruder oder Schwester hier aus der Gemeinde, wenn ihr sagt, hey, ich habe was am Herzen, ich möchte das gerne mal aussprechen. Wir nehmen uns jetzt einfach die Zeit und sprechen das einander aus. Das, was während der Predigt vielleicht Bob hochgepoppt ist, wo Gott den Finger drauf gestanden hat und gesagt, da gibt's eine Person, die in deinem Herzen ist. Sprech das mit jemandem aus, dem du vertraust. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Ist das okay? Ja? Sehr gut.